Danke, Claudia, für deine offenen Worte. Es ist wirklich so. Und ich bin auch hin und her gerissen zwischen Freudentag und Trauertag. Und in diesen ganzen Vorbereitungen bin ich deutlich dorthin gekommen, das ist ein Donnerschlag in der Menschengeschichte. Also das ist ein absoluter Siegestag. Total. Und ich frage mich dann, ob es so richtig ist, dass man den Karfreitag so zu einem dermassen depressiven Trauertag macht. Ja, so ganz, einfach ganz offen gesagt. Das Thema von heute, das wirkt ja schon ein bisschen rätselhaft. Ich denke, das geht nicht nur mir so. Dir ist vergeben, vergib dir selbst. Das klingt irgendwie fremd für uns. Wir haben ja letzten Sonntag, wie es Ruth schon gesehen hat, vom Nachtragen gehört, von der anderen Schuld nachtragen. Und es ist sicher, Jesus trägt uns keine Schuld nach. Jesus ist nicht mit der Gesel hinter uns her. Gott trägt uns keine Schuld nach. Gott hat Frieden geschaffen mit uns. Ich würde gerne, dass wir durch die Passionsgeschichte durchgehen, wie es Ruth schon angedeutet hat, und uns von diesen beiden Figuren, Judas und Jesus, ein paar Sachen durch den Kopf gehen, für dann die Essenz daraus zu ziehen. Beim Judas ist es scheinbar so gewesen, dass er an Geld und an Macht gehangen ist. Und das wissen wir aus der Kirchengeschichte, es hat dann es hat sehr viele Leute gegeben, die darauf gewartet haben, dass jemand kommt, der sie von den Römern befreit. Und es hat ganz viele gegeben, die in diesem Befreier Jesus gesehen haben. Und ihre ganze Hoffnung darauf gesetzt haben, dass Jesus plötzlich wird ein Heer auf die Beine stellen und gegen die Römer wird siegen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Judas einer von denen war, der insgeheim gehofft hat, dass Jesus der mächtige Mann wird sein und er wird ganz nach dabei sein. Er ist dann in seinem Inneren ist er dann plötzlich kippt, der Judas. Ich zweifle nicht daran, also ich denke, wir sollten nicht daran zweifeln, dass der Judas wirklich ein Nachfolger war von Jesus. Und nachher hat es ihn plötzlich innerlich wie umgeschaltet, wie abgelöscht. Er hat irgendwo plötzlich die Hoffnung verloren. Und wenn wir im Matthäus-Evangelium schauen, dann ist ganz interessant, wie unmittelbar vor dem Verrat von Judas die Geschichte steht mit dem Salbifläschchen oder mit dem Parfümfläschchen. Sie waren ja zu Gast gewesen, die ganze Jüngerschaft. Und nachher ist eine Frau hineingekommen, die so ein Parfümölfläschchen bei sich hatte, das unheimlich wertvoll war. Also, es heisst, im Lukas heisst, es sei 300 Silberlinge wert, hätte es gehabt. Wir können es vergleichen mit dem, was der Judas bekommen hat. Er hat dann 30 Silberlinge bekommen. Also, das muss ein ganz riesen höherer Wert gewesen sein. Und die Frau hat ja das Parfümfläschchen nachher über Jesus ausgeleert und hat ihn so gesalbt. Und es heisst dort, die Jünger haben sich aufgeregt. Und ich sehe, das gibt es ja nicht. Also es ist jetzt wirklich eine totale Verschwendung. Das hätte man verkaufen können und hätte man mit dem Geld etwas Gutes tun können, aber nicht so. Also die Jünger sind durcheinander gewesen, ganz klar. Und sie ist nicht nur der Judas, die Jünger regten sich auf. Unmittelbar anschließend ging einer der 12 Jünger, Judas Ischariot, zu den Hohepriestern und fragte, was zahlt ihr mir, wenn ich euch verrate? Sie haben diese Silbermünze gegeben und von da an hat der Judas darauf gewartet, dass er eine gute Gelegenheit findet. Und jetzt erst kommt das Abendmahl. Nach Matthäus kommt jetzt erst das Abendmahl, wo er im Jüngerkreis gehockt ist. Und Jesus hat ihn angeredet und gesagt, einer von euch wird mich verleugnen. Und jeder hat gesagt, aber du meinst doch nicht etwa mehr. Wenn wir dem Judas unterstellen, er sei dann voll entschieden gewesen, oder stehen wir eher auf der Seite, dass wir sagen, der Judas der hat nicht mehr gewusst, ob er was Hunger ist. Der ist entwurzelt gewesen, der hat nicht mehr gewusst, was gilt. Das darf jedes mit dem machen, was er will. Die Tatsache ist, dass Jesus nachher beim Abendmahl keinen Unterschied gemacht hat. Er hat jedem von seinen Jüngern ein Stück Brot gegeben und er hat gesagt, trinkt alle daraus aus dem Becher. Wir sehen dort hier ganz, ganz deutlich, dass Jesus niemandem verurteilt. Jesus ist niemandem auf den Fersen. Und dann kennen wir ja, wie er im Garten Gethsemane Jesus auf eine fiese Art geküsst hat und so verraten hat. Und wie es weitergegangen ist. Und nachher hat es Judas plötzlich angefangen. Wo Jesus gefesselt war und ihn abtransportiert hat und gefangen war, ist ihm plötzlich das Licht aufgegangen und dann hat er gemerkt, was er gemacht hat. Und er hat es bitter bereut, du bist zu den höheren Priester gegangen und hat ihn gesehen, ich habe eine grosse Schuld auf mich geladen und habe einen Unschuldigen verraten. Jesus war das sehr wohl bewusst, weil Jesus war, aber jetzt war er in Klemme und hat der Tier bei den hohen Priestern Hilfe gesucht und die hinten abblitzen. Das war absolut nichts von Hilfe. Judas war am letzten Ort bei den hohen Priestern. Den Rest wissen wir. Mit euch das Bild von Judas ist äußerst tragisch. Aber es ist uns irgendwie doch nicht so ganz fremd. Dass wir die Orientierung verlieren und einfach am letzten Ort landen und irgendwo wie absterben. Der Judas hat eine Art schon wie sich selber nicht können vergeben. Er hätte nämlich ja zurück können. Er hat eingesehen, wo das Problem gelegen ist, dass er nämlich einen Unschuldigen verraten hat, den er sehr gut kennt hat. Er hat doch gewusst, wo er wäre, wo er ist. Aber er hat wie nicht mehr können. Er ist irgendwie wie, er ist an die Wand gefahren. Das ist so das Bild von Judas. Und das andere Bild ist das von Jesus. Jesus ist sich das voll bewusst gewesen, als er nach Jerusalem gekommen ist, was jetzt abgeht. Er ist ja nachher ins Kreuzfeuer gekommen von den Gelehrten. Und er hat schon den Jünger schon vorne gesehen. Er hat gesagt, ihr wisst, dass übermorgen das Passafest anfängt und dann wird er nicht ausgeliefert und das Kreuz genagelt. Jesus ist das voll im Klaren gewesen. Und er ist wegen dem genau gleich auf Jerusalem hineingegangen. Und dann erleben wir im Garten Gethsemane, wie er sieht, zu den Jüngern sieht, ich zerbreche fast an meiner Last, die ich zu tragen habe. Bleibt doch bei mir und wacht mit mir. Das hat er seinen drei besten Freunden hat er es gesehen. Jesus ist fast eingekauert. Und er heisst, wie er zu Gott, dem Vater, betet hat, wenn es möglich ist, so bewahre mich von dem Leiden. Aber nicht, ich will nicht meinen Kopf durchsetzen, nicht was ich will, sondern was du willst, soll passieren. Und ganz kurz darauf nachher ist er dann zurückgekommen, die Jungen geschlafen und dann heisst es wieder, mein Vater, wenn mir dieses Leiden nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Und das Gleiche nennen wir es drittes Mal. Und diese Betrachtung so, das ist für mich total überwältigend. Weil Jesus, der hat einen glasklaren Verstand gehabt und hat eine Disziplin gehabt in seinem Teichen, wo das ist unvergleichlich. Der hat sein Lebensziel, seine Aufgabe, hat er so klar vor Augen gehabt, dass er nichts anbrennen lassen. Er hat keinen Gedanken zugelassen, der ihn von seinem Ziel, von seiner Zielsetzung, von dem, was er wollte, hat abbringen können. Und als er so ein Klemmchen gesehen hat, es heisst dort hier auch, ich habe Angst. Also Jesus ist in einen Angstzustand geraten, dass es ihm fast etwas gegeben hat. Viele von uns wissen, was es ist, wirklich richtig Angst haben. Und selbst dann hat er seine Gedanken, sein Willen hat er dann kontrolliert. Und hat gesagt, Gott, ich werde das tun, was du willst. Und ich stelle mir vor, dass er dann die Schuld von der ganzen Menschengeschichte dann gespürt hat, was das für ein Lied, was das für ein Elend ist, wenn man so viele Morde und Sachen auf dem Buckel hat. Mir packt das, die Betrachtung. Und dann ist er zum Kreuzigung gegangen und dort haben sie ihm ein Getränk gegeben, das ihn etwas benebeln würde, das ihn betäuben würde, bevor er ihn kreuzigt. Und das hat er nicht wollen. Er hat gesagt, er hat es abgelehnt. Er wollte seine Sinne klar behalten. Und dann wusste er, der schwerste Moment überhaupt, was auch geht, ist dort, wo er sieht, im Matthäus-Evangelium, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich denke, dort müssen wir aufhören, uns das vorstellen. Wenn man die gesamte Schuld der Menschheit auf sich dreht, als Gottes Sohn, und man zuletzt merkt, ich konnte zu Gott, meinem Vater, beten, und jetzt merke ich plötzlich, der ist weg. Und dann war er komplett, total alleine gewesen und hat nicht angeklagt, er hat sich nicht von Gott abgewendet, er hat Gott nicht angeschuldigt, er hat sogar noch seine Liebe, sein Verlangen nach dem Vater ausgedrückt, warum hast du mich verlassen? Er war gehorsam, bis er gestorben ist. Und das ist das Bild von Jesus. Totale Treue, totale Kontrolle, totale Disziplin, ein total sich unterordneter Macht vom Vater. Die zwei Bilder wollte ich mir vorstellen. Und aufgrund von denen nachher eine Frage, wie das jetzt noch immer bei uns ist. Wenn es heisst, Gott vergibt uns, vergib dir selber. Jesus hat ja mit dem, dass er als Gottes Sohn gestorben ist, hat er den Fluch vom Paradies nachher, der auf der gesamten Menschheit gelegen ist, hat er gebrochen. Also Jesus hat mit seinem Sterben am Kreuz ganz, ganz klar ein komplett neues Zeitalter eingeläutet. Das Zeitalter vom kommenden Reich von Gott, vom freien Zugang von uns Menschen zu Gott. Im Heiligtum, im Tempel, ist der Vorhang dann zerrissen von oben nach Hunger. Man hat nicht gewusst, warum, also durch die Kraft von Gott. Und so als Symbol dargestellt, wir sind nicht mehr mittelbar mit Gott verbunden über den Tempel, über die Opfer. Wir sind unmittelbar direkt, haben wir den Zugang zu Gott durch das Sterben von Jesus. Du und ich haben heute Morgen unmittelbar Zugang zu Gott, zu Jesus. Jesus lädt uns nichts zur Last, er trägt uns nichts nachher. Und Gott hat nicht das Schwert aufgezogen gegen uns. Gott hat alles darum investiert, dass wir zu ihm kommen, dass wir den offenen Zugang benutzen, weil er uns lieb hat. Die Frage ist, hier gehen wir darauf ein. Und mir ist das Bild von der Türklinke, ich habe das Bild noch gesehen, ich weiß nicht mehr von wem. Und das muss ich sagen, ist mir nachher gegangen. Ein ganz simples Bild, wo Jesus auf der Innenseite der Tür steht. Und die Tür, die hat keine Klinke. So. Auf der inneren Seite ist natürlich eine Klinke, auf der Seite von mir. So. Und es bewegt mich, einfach der Gedanke, der bewegt mich sehr, dass Jesus, dass Gott alles da hat, für uns zu vergeben und uns neue Menschen zu machen, uns ein neues Leben zu geben. Aber Gott hat auf seiner Seite keine Türklinke, wo er uns reinnehmen kann in sein Reich. Das müssen wir wollen. Gott hat uns mit einem sehr, sehr selbstständigen Willen, mit einer sehr, sehr selbstständigen Persönlichkeit ausgestattet, wo er nicht drin redet. Gott bestimmt nicht über dich und Gott bestimmt nicht über mich. Er sagt, ich tue alles für dein Heil, aber ob du den Zugang zu mir annimmst oder nicht, das ist die Sache. Das ist das Bild von der Tür, die nur auf unserer Seite eine Klinke hat. Gott bricht bei uns nicht ein. Es gibt ja das Gleichnis, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft. Es gibt mehrere so Bilder. Der Punkt ist hier, nehme ich mich selber an und sage Ja zu mir und gehe so zu Gott und sage, hier bin ich. Mit meinem ganzen Mist, jetzt komme ich nicht zu dir, jetzt reicht es, ich kann nicht mehr selber. Und das tue ich mir äußerst zentral. Ich sage euch einfach ein paar Beispiele. Du willst es selber erweitern. Ich bin zum Beispiel in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ich hatte nicht, was mir vielleicht zugestanden wäre. Und ich fühle mich noch heute als kleiner Löwe. Das ist mein Problem. Ich habe einfach das Gefühl, ich bin ein kleiner Löwe. Es ist an dir, dass du siehst, jetzt nehme ich das und gehe mit dem zu Jesus und sage, Jesus, du hast mir alles vergeben, jetzt komme ich zu dir und ich bitte dich, mach mich neu. Und ich bin der Überzeugung, ich weiß, du wirst mich neu machen, du wirst mich verändern. Oder die Vater oder die Mutter, die haben nicht Zeit gehabt, sich um dich zu kümmern. Die haben dir eigentlich nichts danach gefragt. Das gibt es relativ viel. Und das ist nicht nur meine Familie, wo der Vater am Morgen fortgeht, oder irgendein Manager ist in Zürich aussen. Das ist auch auf Bauernbetrieben so. Der Vater zum 9 Uhr, zum Mittag, zum Abend, zum Nacht am Tisch hockt. Das Kind sagt, mein Vater hat mich kaum einmal berührt. Er hat mir kaum einmal die Hand auf die Achsel gesehen und gesagt, ich habe dich gern. Ihr wisst, was ich anspreche. Das kann eine Not sein, die uns begleitet, wo wir damit knurzen und wir merken, ich kann nicht der Vater für das schuldig sprechen oder die Mutter, ich will das auch nicht, aber ich bin einfach irgendwie, ich bin krank. Und heute Morgen sagt Jesus, nimm das, nimm dich, wie du bist und komm zu mir und leg mir das her und vertraue mir, dass ich dir beleben, dass ich dich neu mache, dass ich dir einen neuen Geist gebe. Vergib dir das, dass du so ein kränkes Kind bist und komm zu Gott. Tu es. Es gibt auch das Umgekehrte, dass wir unseren Eltern versehen haben. Sie sind vielleicht nicht mehr da, vielleicht sind sie inzwischen Zeit gestorben und uns kommt manchmal eine Situation zu sehen, wo wir sagen, ich hätte dem Vater schon hier und der können zu weghelfen, aber es war mir nicht im Viertel gewesen. Ihr wisst, was ich meine. Wir können das auch schöner sagen. Aber das gibt Lasten, weil die Alten nicht mehr da sind und wir sagen, ich habe dort komplett versehen und ich schäme mich für das und das wird ja auch nicht mehr los mein Leben lang. Das ist meine Lebensschuld. Und das muss nicht so sein. Ich sage euch, Satan wird früher dran, wenn er solche Sachen achaliert, jeden Tag. Jesus bittet dich heute, kommt mit solchen Sachen zu ihm und sagt, Jesus, da bin ich. Ich stehe vor dem Allerheiligsten, vor dem zerrissenen Vorhang und sehe dir in die Augen. Und ich bitte dich, mach mich neu, heute. Das kann man erweitern. Weißt du, das gibt Männer, die sagen, ich habe leidige Männer, die sagen, ich hatte eine Freundin, ich habe gehofft, es komme gut, es könnte zu einer Ehe kommen, aber irgendwie habe ich mich einfach benommen wie der Letzte. Und heute bin ich alt geworden und hoffnungslos und bin nur alleine. Und das kann zu der Last werden, wo wir uns gäng wieder anschuldigen und sagen, das ist furchtbar, ich bin einfach ein fertiger Versager. Das kann sein, dass das deinem Ehepartner gegenüber so geht, dass du siehst, ich habe einfach versehen, das hätte nicht von lang müssen. Auch wenn wir noch zusammen wohnen, es hätte nicht von lang müssen. Das kann umgekehrt sein, dass du missbraucht bist worden oder missbraucht wirst. Und häufig sind solche Leute, geben sich selber die ganze Schuld und sagen, ich bin schuld. Sie werden zwar missbraucht, aber sie sagen, ich bin schuld, ich bin wirklich der Schuldig. Und sie schleppen das wie Bleichel hinter sich nachher. Spürt ihr es in mir? Das sind die Probleme im Alltag, die uns das Leben kaputt machen. Und ich sage, der christliche Glaube, der Karfreitag sieht uns, Gott hat den Fluch vom alten Bund, der uns angehängt ist, hat er zerbrochen, hat er aufgebrochen und gesagt, ich schaffe euch ein neues Leben, ich biete euch das an, ihr könnt es nur bei mir abholen, aber ihr müsst es selber machen, das kann ich nicht. Und heute Morgen ist die Gelegenheit, dass du das machen kannst und siehst, Jesus, ich komme mit dem ganzen Bruch jetzt zu dir und bitte dich, tu mich jetzt heiligen und mach mich neu. Dann kommen die frömmeren Sachen, zum Beispiel, du denkst, dass man der Liebe Gott die stille Zeit aufrechnet. Das gehört nicht, das gehört mir relativ viel, wenn man zusammen redet. Ja, die Woche habe ich es nicht ganz geschafft, jeden Tag eine Bibel zu lesen. Oder, ja, Bette habe ich manchmal ein bisschen Mühe, gell? Und dann kommt es hin, was ich heute noch zu tun habe in der Bude und so. Und dann kommt es manchmal so vor, wie man, hat nicht nur schon etwas von Milchbüchli? Schon, hä? Dann sagen wir so, Milchbüchli-mässig fühlen wir uns einfach schuldig. Wir haben das Gefühl, wie wird Gott mich erfüllen mit seiner Freude und mit seiner Kraft und mit seinem, wisst ihr, so mit dem Lebenselan, mit dem Fröhlichen, wenn ich nicht einmal in der Lage bin, alle Tage die Bibel zu lesen, vergiss es. Und der Teufel, der lächelt, der sagt, ja, vergiss es. Das ist nicht Gott, der uns das sieht. Wir sind schlecht hüng. Der Teufel hat Freude daran, wenn wir uns dauernd metzeln und verurteilen. Gott sagt, ich liebe dich und ich wünsche nicht mehr, nichts mehr, als dass du zu mir kommst und siehst, ich will dir meine Lebenslasten geben, Jesus. Ich will, dass du mich heute neu machst. Und er macht es, ich kann es versprechen. Er macht euch komplett neu. Er gibt euch neue Kleider, ihr kommt euch näher vor wie die Fürsten. Das ist ein komplett neues Leben, das ist nicht mehr vergleichbar mit vorne. Dann sage ich, nein, wieder Paulus, wie habe ich nur vorne können? Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, aber es war einfach so gewesen. Jetzt bin ich komplett ein neuer Mann. Das wird euch genau gleich gehen. Ich könnte weiterfahren. Ich höre auf mit der Aufzählung. Es gibt Sachen, wenn man dann ein bisschen nachdenkt, was wir alles mitschleppen, was uns das Leben sauer macht, das ist unheimlich. Ich bin gefragt worden, in diesem Zusammenhang hier, was heisst das jetzt ganz konkret? Was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Frage. Ist noch schwierig, aber ja. Das, was ich vorhin gesehen habe, das sind alles zusammen so gedachte Sachen, oder? Es ist das, was uns nachgeht. Über das könnte ich das auch nicht gut formulieren. Wenn wir es jemandem gegenüber wollen, zum Ausdruck bringen, was ist jetzt meine Last, wo ich bei einer Seelsorgerin oder Seelsorger über unsere Eheproblematik darstellen will. Das kann man nicht einfach so. Man kann die solche Sachen kann man nicht einfach so beschreiben. Aber man spürt sie, wie sie mit uns gehen. Und hier, ich wollte noch jetzt ein paar Sachen sagen, was wir ganz konkret können. Und das ist alles zusammen Zeug, das ich aus diesem Text herausgenommen habe. Das Erste ist, was wir ganz gut können, das ist, oder das wäre nicht schlecht mit Tätes, wir glauben an Jesus. Es bringt auch nichts, wenn wir irgendwie jetzt Misstrauen haben und sagen, wir glauben nicht, was das mit dem Jesus tut. Das ist schon eine Illusion. Wenn ich das Problem habe, dann wird es schwierig. Und ich glaube, praktisch alle von uns haben das Problem eigentlich nicht. Die sagen, ich bin überzeugt, die Bibel als Gesamt ist die Wahrheit. Und ich bin überzeugt, dass Jesus wirklich der Retter ist für die Menschheit. Aber nein, wenn wir sagen, aber für mich, dann wird es schon schwieriger sagen, ja gut, für mich, ja, ich bin halt nicht so, ich bin jetzt halt einfach mal schlecht, so. Und die Bibel sagt mehrmals, gegen wieder, ohne dass du es glaubst, dass Gott dich retten kann, ist es unmöglich. Du musst glauben, dass Jesus das wirklich kann. Es braucht Mut. Das ist Handhabe. Ein zweiter, ganz wichtiger Punkt ist, wir sollen uns nicht selber verbessern. Wenn wir uns zuerst verbessern, dass wir dann würdig sind, zu Gott zu kommen, dann sind wir schon abgestürzt. Wir sollten uns nicht wollen, wisst ihr, noch eine Woche fleissig die Bibel lesen, bevor wir dann zu Jesus kommen, um zu sagen, Jesus übernimmt meine Lebenslasten. Das funktioniert nicht. Das kann ich garantieren. Das ganze Alte Testament, das wir heute noch mit uns tragen, die ganze Gesetzlichkeit, Werkgerechtigkeit, ich tue noch und nachher ist es gut. Das basiert alles auf dem Gedanken, ich tue mich verbessern und nachher kommt eine Idee. Vergesst es, ihr könnt euch selber nicht verbessern. Das ist übrigens so, in meinem Garten gibt es einen, wo Jesus zurückkommt zu den Jüngern und er ist schon wieder geschlafen. Und dann hat er einen Barmen gehabt mit ihnen gesagt, schaut, ich weiß schon, der wettet schon. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber der schlafe doch wieder ein, der hört nicht. Der wettet, aber er hört nicht. Und das ist heute genau das Gleiche. Wir müssen uns nicht selber verbessern, wir sollen so zu Jesus kommen, wie wir sind. Ein weiterer Punkt, wir sollen beten und wach sein. Das sieht Jesus ganz deutlich und das gilt bis heute. Wenn wir nicht unseren Geist auf Gott ausrichten, auf sein Wort, auf seine Präsenz, auf seine Gegenwart, im Betten und im statt ins Betrinken oder sinnlos, so, oder? Dann können wir eine Nähe zu Gott erreichen, die nur so erreichbar ist. Ein weiterer Punkt: Wir sollten uns unbedingt nur auf die Bibel berufen. Wir haben in diesem Text, das ist noch sicher präsent, wie Jesus gegen wieder gesehen hat, auf das in Erfüllung gehe, was im Propheten sowieso steht. Er hat es mehrmals gegen wieder zitiert. Jesus hat sich in diesen tiefsten Notstunden hat er sich gegen auf die Bibel berufen. Und hat gesehen, das tue ich genau wegen dieser Stelle, Für ihn ist nichts anderes in Frage gekommen, was Denkmuster angeht, als das, was in der Bibel steht. Das ist so klar, oder? Aber ich sage euch, wir leben in einer Zeit, wir werden berieselt, wir werden bebruset mit 100'000 Sachen, die alles andere sagen, als dass die Bibel die Wahrheit ist. Und wenn wir wie Stand haben als Christen, als neue Menschen, wie strahlen in weissen Kleidern, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir sagen, die Bibel ist die Wahrheit. Von A bis O. Und uns nach der richten, sonst gehen wir unter. Das ist der Punkt. Und ein weiterer Punkt ist der von den neuen Kleidern. Wir müssen uns das bewusst werden. Wir müssen die Kleider näher auch annehmen und anlegen und sagen, ich bin ein neuer Mensch in Gott. Es gibt ganz viele Christen, die sind bekehrt, die haben eingesehen, dass sie irgendwie auf dem letzten Pfad sind und dass Jesus wirklich der Erlöser ist und sie zu ihm kommen, sich wirklich bekehrt und entschieden für Jesus. Aber sie haben es nie geschafft, in die Freude hineinzukommen. Sie haben nie das geschafft, die Kraft vom Heiligen Geist hineinzuspüren und die neuen, schönen Kleider anzulegen. Da haben die Frauen natürlich schönere Vorstellungen als wir Mann, oder? Ich würde sagen, vielleicht eine gute Krawatte oder vielleicht nicht, aber nicht so. Wir haben es nicht geschafft, in diesen neuen Zustand zu wechseln, den neuen Zustand wirklich auch anzunehmen und sagen, ich bin ein Kind von Jesus, ich bin gerettet. Der alte Mensch gibt es bei mir nicht mehr. Jesus hat mich erlöst. Wir müssen das so annehmen und das dann auch leben und das einem anderen auch sagen. Es hat mich so lustig, weil in letzter Zeit das auftaucht, wie wir einander gegenseitig Segen zusprechen. Das tut mich sehr schön. Wir sagen lange sagen, bei Madi sagen, behüte Gott, das ist ja schon alt so, aber wir sagen, bist gesegnet. Ich finde das sehr schön. Das ist ein Ausdruck von meinem Glauben. Ich glaube, dass ich jetzt das Recht habe, zu sagen, bist gesegnet. Das tut unheimlich gut. Ein weiterer Punkt ist, wir wollen lernen halten, was Jesus gelehrt hat. Es ist ja ein Missionsbefehl, Matthäus, ich glaube, zweitletzter oder letzter Vers, was heisst, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern, so. Und dann hören wir meistens auf, oder? Die Missionsgesellschaft macht zu Jüngern, aber es heisst nachher, und lehrt sie halten, was ich euch gelehrt habe. Und ich denke, das ist in unserer Zeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen lehren, was hat Jesus gelehrt und gelehrt, und dann das in unserem Leben umsetzen. Wir werden nicht können ein Zeugnis und ein Licht bleiben, wenn wir uns nicht darum kümmern, was Jesus gelehrt hat, und das selber nachher auch leben. Da gehört das, was wir letzte Stunde gehört haben, einfach Milchbüchlein und nachtragen und solche Zeug. Vergebung gehört dort extrem dazu. Und dann noch zwei letzte Punkte, Kraft vom Heiligen Geist annehmen und sagen, Jesus hat gesagt, ihr seid meine Stützpunkte auf der Erde. Ich gehe zurück in den Himmel und ihr seid dann meine Leute auf der Erde. Und wenn die Kraft von Gott unter den Menschen eine Wirkung entwickeln soll, dann müsst ihr sie initialisieren. Ihr betet um Wunder, ihr werdet gerne Wunder sehen. Ihr werdet gerne irgendetwas Wunder sehen. Und wenn es passiert, glaube ich, ihr seht schon nicht recht, dass es jetzt von mir ist. Und ich sage euch, vergesst es. Ich beauftrage euch, in der Kraft vom Heiligen Geist zu handeln. Es ist noch ein bisschen neu für uns, aber es kommt langsam. Soweit. Darum sage ich noch einmal, sag Jesus einfach ja. Ich traue dir, ich komme jetzt zu dir. Ich vergebe mir. Ich tue mich nicht mehr selber gegen die ganze Zeit verurteilen und anschuldigen. Ich vergebe mir. Und komme jetzt zu dir, Jesus. Ungeschönt, ungeschützt. Denke daran. Ich vergebe mir. Ich komme jetzt, so wie ich bin, zu dir, Jesus. Ich schäme mich nicht vor dir. Ich vergebe mir jetzt. Das ist möglicherweise der schwierigste Punkt. He? Und einfach das andere, das ist uns ja auch klar. Jesus wird uns nicht ablehnen. Er wird Ja sagen, er wird strahlen vor Freude, wenn wir jetzt kommen. Egal, was du denkst von dir, Jesus wird mit strahlender Freude wird er dich empfangen. Das ist unglaublich. Von wegen Trauer, oder? Wir sagen gern wieder im Trailer, Jesus ist Sieger. Das tue ich mir, das ist keine Frage. Jesus ist der Sohn von Gott. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und er ist das Leben, das ewige Leben. Das kommt nur durch Jesus. Wenn ich fix überzeugt, auch wenn ich keine Hochschule abgebe, aber es tue ich mir jetzt wirklich klar. Jesus ist die Wahrheit. Und der Heilige Geist ist mein Helfer, das ist die unmittelbare Gegenwart von der Kraft, von der Präsenz von Gott. Das ist so. Und Gott tut nach wie vor Wunder. Zum Beispiel, dass du den Mut hast, zu sagen, Jesus, ich sage Ja zu mir und komme jetzt zu dir. Amen. Seid gesegnet in eurem Teich jetzt, die ganze Woche.